Radio 1.
Vergangenes Jahr war in einem Supermarkt in Oberfranken die Aufregung groß, als die Mitarbeiter in einer Bananenkiste eine große exotische Riesenkrabbenspinne fanden. Im Vergleich dazu ist die Reaktion auf mehrere Kilo Kokain zwischen gelben Südfrüchten tatsächlich in Berlin wesentlich weniger panisch, wenngleich nicht unbedingt leiser und verhaltener. Denn das weiße Pulver gehört natürlich nicht in einen Lebensmittelmarkt. Und die Drogenmafia, weiß ich nicht, was die da vorgehabt hat, als sie die Drogen in die Bananenkisten gepackt hat. Aber vielleicht kann uns das Günther Mayholt erklären. Er ist Experte für organisierte Kriminalität und Vizedirektor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Tag, Herr Mayholt, ich grüße Sie herzlich. Hallo.
Hallo.
Was war denn das? Ein Verpackungsfehler oder falsche Organisation beim Abnehmer?
Ja, es ist eine traditionelle Verfahrensweise, dass kleine Mengen eben als Zuladung in Bananenkisten untergebracht werden. Da aber oftmals dann die Container aufgelöst, also der Inhalt der Container aufgelöst wird am Bestimmungshafen, kann es dazu kommen, dass sozusagen die Ladung nicht mehr vollständig beisammen ist. Und dann werden einzelne solche Stücke eben in die Geschäfte verräumt und der angestrebte Empfänger kann sie nicht mehr zusammenhalten und die entsprechenden Säcke sich aneignen.
Wenn jetzt also nicht voreilig aus den Containern die Bananen ausgeräumt worden wären und beispielsweise jetzt in die entsprechenden Lidl-Transporter eingeräumt sind, wie funktioniert das denn? Man holt dann mehr oder weniger die gesamte Fuhre ab und verbringt sie dann, packt es dann aus und vertickt es dann auf dem Schwarzmarkt.
So ist es meistens. Bedarf es eben der Mitwirkung von Hafenarbeitern und Logistikern, die eben im Auge haben, in welchem Container gegebenenfalls die entsprechende Zuladung enthalten ist. Und wenn da sozusagen ein Kommunikationsfehler passiert oder eben zu schnell umgeladen wird, dann passieren diese Verluste, die dann halt für die insgesamt ja doch noch immer recht einträglichen Erlöse der Dealer auch verdaubar sind.
Wie groß ist denn so eine Lieferung, die dann in einem Hafen ankommt? Also 100 Kilo Koks sind ja jetzt keine Kleinigkeit, also bei einem Grammpreis von, weiß ich nicht, ungefähr 100 Euro.
Also wir haben ganz unterschiedliche Methoden. In letzter Zeit sind ja die Sicherstellungen in den Häfen besonders groß gewesen, weil wir einen gewissen Umschwung in der Transportlogistik haben, will heißen, während man früher, wie jetzt in diesem Fall, eben die Ladung auf verschiedene Kisten verteilt hat, um unauffällig zu transportieren, haben wir in jüngster Zeit, dass sozusagen ein ganzer Container vollgepackt wird, ohne sich groß um Bananen zu kümmern, sodass dann die Sicherstellungen im Zentnerbereich liegen. Insofern sind das Chancen, die genutzt werden, weil eben bei den Containern wir die Sachlage haben, dass nur 2% wirklich überprüft werden, also durchleuchtet werden, wie man das in den Häfen macht. Und dann die Chance doch recht gut ist, dass man einen sehr großen Transport auch durchbringen kann. Und wenn man einen Fazentner entsprechend auf den Markt bringt, ist natürlich schon die Möglichkeit einer Preisregulierung gegeben.
Jetzt haben die meisten von uns Zuhörenden ja schon ein komplettes Kriminalistikstudium hinter sich, in dem sie mindestens 2 Tatortkrimis geguckt haben. Deshalb weiß man ja, dass eigentlich normalerweise Kokain in Kaffeesäckchen geschmuggelt wird, damit die Spürhunde nichts riechen, richtig?
Ja, das ist abhängig von der jeweiligen Herkunftsregion. Ja, wir hatten früher ja auch die Möglichkeit, dass Kaffeesäcke genutzt wurden. Aber aufgrund der ökologischen Anforderungen sind die jetzt nicht mehr aus Jute, dürfen nicht mehr genutzt werden, sondern nun werden sie in normalen Säcken eingesetzt. Und deswegen ist dann auch Banane in bananenproduzierenden Ländern wie Ecuador oder Kolumbien ein sehr guter Transportweg.
Also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie ich das machen würde, wenn ich beispielsweise Mafiosi oder Drogenhersteller wäre. Ich glaube, ich würde Unterwasserdrohnen nehmen.
Ja, also das Übliche ist ja sozusagen, dass man auch Tauchboote benutzt, also Boote, die unbemannt an bestimmte Transportcontainerschiffe angehängt werden und kurz vor dem Bestimmungsort einfach losgebunden werden und dann von der Küste her von den Interessenten eingefangen werden. Also die Innovationsfähigkeit von Drogendealern ist relativ breit.
Ich dürfte aber, wenn ich in so einen Supermarkt gehe und ein Kilo Kokain finde, ich darf es nicht behalten, ne?
Nein, das ist ist ein Suchtstoff weiterhin. Es handelt sich ja nicht um sozusagen Minimalgrößen, sondern aufgrund des Marktwertes und der Kokainhaltigkeit. Das ist ja auch noch nicht das Kokain, wie es dann letztendlich vertrieben wird, weil das wird ja dann noch verlängert, bevor es auf den Markt kommt. Also das ist so eine konzentrierte Masse, die extrem gefährlich ist.
Jetzt hören wir von der Polizei, dass wir seit Jahren eine absolute Kokainschwemme, das war ein Zitat, erleben würden. Was heißt das und woher rührt die?
Wir haben gegenwärtig die Konstellation, dass der US-Markt, der ja der traditionelle Zielmarkt war, von einem anderen Stoff, nämlich Ephedrin besonders, das in Fentanyl enthalten ist, also eigentlich so ein Element des Hustensafts, ganz besonders überschwemmt wird, und demgegenüber wird in Europa der Konsum von Kokain als weiter steigend betrachtet. Und insofern haben sich die Märkte halt umgestellt. Europa wird in zentraler Weise jetzt mit Kokain aus Südamerika beliefert.
Apropos Umstellung, also auch wenn es aus meiner Sicht irreführend ist im Zusammenhang, sagen wir mal, mit Drogen wie den gerade von Ihnen genannten oder auch Kokain jetzt von Maria Horner zu sprechen, erleben Sie auch als Experte für organisierte Kriminalität eine Veränderung auf dem Drogenmarkt innerhalb der letzten 4 Wochen?
Nein, das kann man sicherlich nicht feststellen, weil natürlich die kriminellen Gruppen darauf spezialisiert sind, sich mit unterschiedlichen Stoffen zu bewegen. Das heißt, wenn in einem Markt entsprechend eine große Nachfrage oder wie nun möglicherweise durch eine Freigabe weniger Nachfrage entsteht, dann können sie relativ schnell ihre Strukturen anders aufstellen und sich mit Kokain oder anderen Suchtstoffen beschäftigen.
Ist das eigentlich ein Kampf, von dem man, wenn Sie den beispielsweise als Experte betreuen oder als Vizedirektor der Stiftung Wissenschaft und Politik, von dem man von vornherein weiß, man kann ihn nie gewinnen, man kann immer nur ein Stück mal mehr und mal weniger beispielsweise beschlagnahmen?
Ja, es ist natürlich immer ein Hinterherlaufen hinter den Neuerungen, denen die kriminellen Akteure sich einfallen lassen. Also das geht ja dahin, dass Baumstämme ausgeholt werden und entsprechend dann die Löcher in dem Holzhandel mit Kokain gefüllt werden, dass es verflüssigt wird. Also es gibt alle möglichen Verfahren. Aber die Ermittlungsbehörden sind natürlich immer nur in der Lage, einen geringen Marktanteil wirklich sicherzustellen. Man geht davon aus, dass es sich um 10-15% handelt und kann daraus schließen, wie viel wirklich auf dem Markt ist. Aber der Bedarf ist ja in unseren Gesellschaften an Suchtmitteln extrem hoch und deswegen wird es natürlich immer nur ein Verfahren sein, dass man begrenzte Mengen wirklich aus dem Markt herausnehmen kann.
Sie haben auf jeden Fall bei dem Gespräch dafür gesorgt, dass bei meinem nächsten Besuch im Baumarkt ich, sag mal, die Holzauslage nochmal auf eine ganz andere Art und Weise angucken werde, Herr Mayholt. Danke Ihnen herzlich.
Gerne.
Experte für organisierte Kriminalität und Vizedirektor der Stiftung Wissenschaft und Politik ist der Günther Mayholt. Danke für das Gespräch. Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Ebenfalls.